Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wo ist eigentlich mein Platz? So habe ich die Predigt überschrieben. Ich könnte aber auch fragen, wo ist mein Platz im Reich Gottes? Ich glaube, wir träumen gerne vom ersten Platz. Das dürfen wir auch. Wir wären, denke ich, alle sehr gerne Erster und Bester, zum Beispiel beim Abschlusszeugnis. Beste Köchin wären vielleicht viele gerne. Oder Fleißigster auf der Arbeit. Angesehenster im Kreis der Kumpel und Erster beim 1000-Meter-Lauf im Sport. Leider klappt das im realen Leben nicht immer so mit dem ersten Platz. Aber dann hoffen und fiebern wir, dass wenigstens unsere Fußballmannschaft Erster beim Turnier wird. In unserem heutigen Predigttext wollen zwei Jünger ganz hoch hinaus und im Himmel auf Platz 1 neben Jesus landen. Und so lese ich bei Markus im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Liebe Gemeinde, es gibt anscheinend die Neigung, ganz oben sein zu wollen. Jesus spricht hier auch kritisch über die Obrigkeit und die Mächtigen, genauer gesagt über die, die andere unterdrücken, die das Recht beugen, die Krieg führen und ihre Macht rücksichtslos zum eigenen Vorteil ausnutzen. Als die beiden Jünger Jakobus und Johannes mit dem Wunsch herausrücken, in der Ewigkeit einen besonderen Platz an der Seite von Jesus zu bekommen, da sagt Jesus ein ganz ernstes Wort über diese Neigung, ganz oben zu sein, nämlich: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aktuelle Beispiele dazu haben wir alle vor Augen, brauche ich nicht aufzuzählen. Aber zurück zu den Jüngern. Wir dürfen diese Bitte der beiden Jünger nicht nur abfällig zur Kenntnis nehmen. Natürlich ist diese Bitte, in der Ewigkeit den ersten Platz zu bekommen, ziemlich egoistisch und unfair den anderen Jüngern gegenüber. Aber In dieser Bitte steckt auch ein ganz rührender Wunsch, nämlich der, in der Ewigkeit ganz dicht bei Jesus sein zu wollen. Es ist doch so, wer liebt, der sucht immer die Nähe dessen, den er liebt oder den er verehrt. Das wissen alle, die schon einmal verliebt waren. Wer also Jesus liebt, sucht seine Nähe, will ganz dicht bei ihm sein und bleiben. Deshalb wollen ja alle Christen die ewige Seligkeit, den Himmel erreichen. Mag darüber auch immer wieder gespottet und gewitzelt werden in der Öffentlichkeit. Ich denke, wir lassen uns von diesem Ziel nicht abbringen. Wir wollen tatsächlich einen Platz im Himmel. Ich jedenfalls. Und hier nenne ich einmal beispielhaft eine interessante Begebenheit auf dem Evangelischen Kirchentag in Leipzig in den 50er Jahren. Das ist zwar schon lange her, aber es passt sehr gut, dieses Beispiel, zu dem Predigttext. Da war also ein Empfang im Rathaus. Die Spitzen der Partei, der Behörden und der Kirche, die waren alle versammelt. Und dann wurden natürlich Reden gehalten, möglichst unverbindlich, damit man sich nicht gegenseitig, wie es so schön heißt, auf die Hühneraugen trat. Pfarrer Heinrich Giesen von der Berliner Stadtmission, der damalige Generalsekretär des Deutschen Evangelischen Kirchentages, dieser Heinrich Giesen hatte das Schlusswort. An die Spitzen der kommunistischen Partei, eben damals der SED gewandt, sagte er: Sie fragen uns, meine Herren, was wir Christen für Leute sind. Ich möchte es Ihnen mit einem Satz sagen. Wir sind Leute, die beten: Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und dann setzte er sich wieder hin. Einer, der dabei war, sagte später: Es herrschte einen Augenblick betretenes Schweigen. Und einige von den Parteibonzen waren sichtlich berührt. Jesus entrüstet sich nicht, wenn Menschen nach oben streben, wenn sie in den Himmel kommen wollen. Aber er stellt diesem Streben auch einen ewig gültigen Maßstab zur Seite, nämlich die Bereitschaft zum Opfer. Wie ist das gemeint? Und das ist mein zweiter Punkt, die Bereitschaft zum Opfer. Wir müssen zugeben, dass die beiden Brüder Jakobus und Johannes, diese beiden Jünger, dazu durchaus bereit waren. Es gibt ja genug Streber anderer Art, die nach oben drängen, aber möglichst so, dass es nicht zu viel Mühe kostet, schon gar nicht persönliche Opfer. Jesus aber fragt die beiden Brüder: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Damit spielt Jesus auf den bitteren Kelch des Leidens an, der ihm bevorsteht. Jesus hat ja unmittelbar vor dieser Geschichte seinen Jüngern die volle bittere Wahrheit mitgeteilt und gesagt: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten, und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Der Kelch, den Jesus an die Lippen setzen muss, er ist randvoll mit Bitterkeit, randvoll mit Einsamkeit, mit Enttäuschungen, randvoll mit Schmerzen, randvoll mit den Sünden der Menschen. Wollt ihr diesen Kelch trinken? Jeder bewusste Christ wird sich schon einmal gefragt haben: Könnte ich bereit sein, auch zum letzten Opfer, das ein Mensch bringen kann? Es muss ja nicht so kommen, und mit großer Wahrscheinlichkeit werden längst nicht alle in so eine letzte Entscheidungssituation geraten. Aber für den einen oder anderen, vor allem in Ländern mit schlimmer Christenverfolgung, könnte es dahin kommen. Denn die Christenverfolgung, die nimmt ja leider weltweit zu. Willst du diesen Kelch trinken? Die Antwort der beiden Jünger ganz klar, ja, wir können es. Und Jesus weiß, dass sie den Mund nicht zu voll nehmen. Er sagt ausdrücklich, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke. Jesus aber, er sieht klar voraus, was geschehen wird. Jakobus wird der Erste sein, der aus dem Kreis der 12 Jünger das Martyrium auf sich nehmen wird. Und das geschah so. Er wurde auf Befehl des Königs Herodes Agrippa hingerichtet. Johannes, das wissen wir, wird als Verbannter in der Fremde sterben. Und seitdem gibt es eine unzählbare Schar von Glaubenszeugen, die alle bereit waren, für ihre Glaubensüberzeugung zu leiden oder sogar ihr Leben hinzugeben. Ja, liebe Gemeinde, es gibt da biblisch ausgedrückt diese Wolke von Zeugen durch die Jahrhunderte hindurch bis in unsere Tage. Bekannte Namen und noch viel mehr Unbekannte. Und dahinter, da steht eine ungeheure Zahlungsbereitschaft besonderer Art, nämlich die Bereitschaft, seine Überzeugung mit dem eigenen Leben zu bezahlen. Das ist ergreifend, denke ich, und müssen wir uns immer mal wieder vor Augen halten. Diese Bereitschaft, die es in der Gemeinde Jesu zu allen Zeiten gegeben hat. Nun muss es ja nicht immer das Opfer des eigenen Lebens sein. Wir können auch anderes opfern für Christus, für die Gemeinde. Genauso ergreifend und segensreich ist ja für die Gemeinde und die Welt die Opferbereitschaft, die ich zum Beispiel hier in der Kirchengemeinde beobachte. Denn hier opfern viele ehrenamtliche Mitarbeiter Zeit, Geld, Mühe und vieles mehr, dass das Gemeindeleben hier grünt und blüht und Früchte bringt, dass Menschen im Glauben wachsen und ihren Platz finden. Ich glaube, der Herr Jesus, der freut sich über die vielen guten, aufopferungsvollen Dienste, die hier geleistet wurden und geleistet werden. Natürlich, liebe Gemeinde, wir als Lutheraner wissen, keiner kann sich durch fromme Leistung das Himmelreich verdienen. Wir tun doch auch nicht etwas Gutes, weil wir dann hinterher eine Auszeichnung bekommen wollen oder einen Ehrenplatz. Das meint Jesus. Und darum sagt er den beiden Jüngern, vergesst mal ganz schnell, was ihr euch da gewünscht habt. Die Größe eures Opfers wird nicht allein darin bestehen, ob ihr bereit seid, euer Leben in die Waagschale zu werfen, sondern ob ihr bereit seid, es mit anderen zu teilen und den anderen das zu wünschen, was ihr für euch selbst erhofft. Und genau das hatten Jakobus und Johannes vergessen. Nur wir zwei. Von diesem Gedanken waren sie erfüllt. Nur wir zwei, ganz oben auf Platz 1. Liebe Gemeinde, wichtiger als die Frage, sind wir die Besten, sind wir die Ersten, ist die andere, wem sind wir gut? Wem können wir dienen mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat? Das Gemeinwohl hängt davon ab. In der Kirchengemeinde genauso wie in der Kommune oder in den Vereinen. Darum spricht Jesus die Notwendigkeit des Dienens an. Das Opfer, das Gott ansieht, muss aus dem Geist der Liebe für den anderen kommen, aus dem Geist des Dienens. Und deswegen ist mein dritter und letzter Punkt die Notwendigkeit des Dienens. Jesus sagt seinen Jüngern, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Aber liebe Gemeinde, wer will schon dienen? Dienen wird heute überall klein geschrieben, verdienen dagegen ganz groß. Jesus lehrt, wichtiger als die Frage, was verdiene ich, ist die andere: Wie und wem kann ich dienen? Auf dieser Einstellung ruht, denke ich, Gottes Segen. Für mich immer wieder ein eindrückliches Beispiel zum Thema Dienen ist der berühmte Preußenkönig Friedrich der Große. Er sagte einmal in der Anfangszeit seiner Regierung: Ich bin der erste Diener meines Staates. Also er hat nicht gesagt, ich bin der Chef, der alles angibt. Er hat gesagt, ich bin der erste Diener meines Staates. Durch dieses Dienen hat er Preußen groß gemacht. Und an ihm wurde wahr, was Jesus im Predigttext sagt: Wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Durch das Dienen wurde Friedrich der Zweite zu Friedrich dem Großen. Ich denke, das ist ein tolles Vorbild. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er dienen. Ja, dienen, das riecht heute aber leider irgendwie nach Unterwürfigkeit. Ich habe den Eindruck, viele meinen, es sei unter ihrer Würde zu dienen. Aber wir sehen an dem Beispiel von Friedrich dem Großen, da hat ein ganz Großer, der ganz oben war, ganz unten gedient. Schon das bloße Wort dienen mögen aber viele heutzutage gar nicht mehr in den Mund nehmen. Ein Mädchen in dienender Stellung heißt zum Beispiel nicht mehr Dienstmädchen wie früher, sondern Haushaltshilfe. Und ich könnte hier noch viele andere Beispiele nennen. Aber Jesus bekennt sich zum Dienen, wenn er sagt, ich wiederhole es gerne nochmal, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Warum dient Christus den Menschen in dieser völligen Hingabe? Eben weil er die Menschen liebt. Er dient und liebt. Man könnte sagen, wer dient, der liebt. Das ist ein eindeutiges Kennzeichen christlicher Liebe, dass sie bereit ist, Entbehrungen auf sich zu nehmen, die das Dienen mit sich bringt. Wenn die Liebe Christi mich erfüllt, mich ganz und gar erfüllt, dann kann ich nicht mehr anders, dann lebt und liebt er aus mir heraus. Dann leitet er mich, dann bekomme ich von ihm die Kraft, selbst dann, wenn ich mich schwach und elend fühle. Ich denke an Paulus, der an einen Punkt kam, wo er sich genauso schwach und elend fühlte und dann den Zuspruch von Jesus hörte, 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Kraft werden auch wir bekommen, wenn wir darum bitten, liebe Gemeinde. Es gehört mit zu dem Schönsten auf dieser Welt, Menschen zu erleben, die ohne Berechnung ganz schlicht dienen. Das kann in einer beruflich gehobenen Position sein. Das kann sich in einem ehrenamtlichen Dienst niederschlagen. Das kann sich in der Fürsorge für einen Kranken oder Behinderten ausdrücken oder im Engagement für Flüchtlinge. Diese dienenden Mitmenschen haben alle ihren Platz gefunden. Es gibt also viele Möglichkeiten in dieser Welt, auch in ihrer Welt, in eurer kleinen Welt, mit den Gaben, die uns gegeben sind, zu dienen. Das wollen wir tun, denn darauf liegt Segen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.